Also ungewöhnlich ist dieser Abschluss der Lobpreiszeit durchaus. Dessen bin ich mir voll bewusst. Und ich hatte auch wirklich mir Gedanken gemacht, ob nicht angesichts dieses Sprungs von Leina zu Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert manche aus der Kurve fliegen, über diese Jahrhunderte hinweg. Aber es schien mir einfach schlichtweg nicht möglich, über Psalm 37 zu reden, ohne dieses alte Lied von Paul Gerhardt ebenfalls drin vorkommen zu lassen und als Hintergrund für diesen Gottesdienst zu nehmen. Für alle U30 Gottesdienstbesucher habe ich auf dem Infoblatt einen Link, wo dieses Lied in einer etwas neueren Interpretation dargeboten wird, um vielleicht auch für die jüngeren Musikgeschmäcker eine Annäherung an diese ausdrucksstarken und sehr tiefsinnigen Gedanken von Paul Gerhardt zu ermöglichen. Aber wirklich U30, also das Snubnose, nur so viel als Stichwort. Aber wie gesagt, es gibt wohl kaum Zeilen, die sich der menschlichen Not, dem menschlichen Leid oder der menschlichen Ungerechtigkeit auf solch eine tiefgehende Art und Weise nähern und widmen konnten, als das, was Paul Gerhardt getan hat. Und das steckt auch zum großen Teil in seiner Biografie. Er war zeitlebens eben mit negativen Umständen, mit Ungerechtigkeit, Leid, Not, Tod, Abschied nehmen, Verluste konfrontiert. Das war sein ständiger Begleiter. Ging schon los, als geboren im März 1607. Als er 11 Jahre alt war, begann der 30-jährige Krieg, 1618, mit all den Schrecken über 30 Jahre hinweg, die über das ganze Land hinweg gingen. Als Paul Gerhardt 12 Jahre alt war, verlor er seinen Vater. 2 Jahre später ist dann seine Mutter gestorben. Das Jahr 1637 war für ihn ebenfalls ein Jahr, das alle Schrecken beinhaltet hat, die man sich nur vorstellen kann. Sein elterliches Hofgut wurde zerstört, von schwedischen Truppen abgebrannt. Die Pest ist in diesem Winter ausgebrochen, grassierte über ganz Deutschland, hat massivste Verluste über die ganze Bevölkerung gebracht. Auch sein älterer Bruder Christian ist dieser Pestwelle dann zum Opfer gefallen. Paul Gerhardt hat bereits in diesen Jahren angefangen, Theologie zu studieren, aber er kam nicht hin, Pfarrer zu werden. Es hat ihm einfach das Geld auch gefehlt dafür. Er musste nebenher als Hauslehrer arbeiten, um sich die Brötchen zu verdienen. Bekam so also auch keine Anstellung an irgendeiner Kirchengemeinde. 1643 zog er nach Berlin. Von den ursprünglich 12.000 Bewohnern der Stadt Berlin lebten nach der Pestwelle nur noch 5.000 Besucher. Damals war Berlin so groß wie Kandern. Also von der Bevölkerungszahl her, nur mal um eine Relation hinzukriegen. Das war das Umfeld, in dem Paul Gerhardt dann sein Theologiestudium absolvierte. Er war schon etliche Jahre verlobt mit der Verlobten Anna Maria, aber sie konnten nicht heiraten, weil die Anna Maria ihre notleidende Mutter zu Hause pflegen mussten. Und so war er 4 Jahre lang allein in diesem Pfarrhaus, musste allein diesen ganzen Dienst auch versuchen zu schmeißen. Er hat dann den Dienst bekommen. Im Jahr 1651, im Jahr 55 konnten sie dann heiraten. Ihnen wurden 5 Kinder geschenkt, wobei in diesen 10 Jahren bis 1665 oder so, genau, allein 4 Kinder gestorben sind. Ein einziges Kind hat Paul Gerhardt überlebt. Alle anderen musste er selber dann auch zu Grabe tragen. Im Jahr 1666 hat er dann auch seine Pfarrdienststelle verloren. Er wurde entlassen, weil er sich weigerte, als lutherischer Pfarrer nach dem lutherischen Theologiestudium die überhebliche und verkopfte calvinistische Lehre, die durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm favorisiert worden war, zu unterzeichnen. Und da wurde er rausgeschmissen. War dann 2 Jahre lang als Pfarrer arbeitslos. Seine Frau ist gestorben in dieser Zeit. Hat er nochmal eine Stelle bekommen, die er dann auch bis zu seinem Tod im Alter von 69 Jahren ausgeübt hat. Also wir merken schon, diese Dichtheit an Not und an Leid, die über Paul Gerhardt hereingebrochen war, steckt als dunkle Folie hinter diesem Lied, das wir in den ersten beiden Strophen gesungen haben. Die nächsten 10 Strophen werden wir im Verlauf der Predigt noch singen, um sich dem ganzen Text dann auch mal richtig zu widmen. Auf sehr eindrückliche Art und Weise ist es Paul Gerhardt gelungen, diesen einen Vers aus Psalm 37, Vers 5 den Leuten, den Mitsängern nahezubringen. Dieser Vers ist, oder dieses Lied ist in Form eines sogenannten Akrostichons aufgebaut worden. Also die Anfangsworte dieses Liedes, dieser 12 Verse, genau diesen Vers beschreiben, der Psalm 37, Vers 5 nach der Luther-Übersetzung wiedergegeben wurde. Nämlich, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Also vielleicht achten Sie mal drauf bei den nächsten 10 Strophen, das geht also genau diesem Psalmvers entlang. Und ich möchte uns jetzt an dieser Stelle die ersten 11 Verse von diesem Psalm vorlesen, um auch hier dieses Fundament für das Lied von Paul Gerhard in einer entsprechenden Weise zu würdigen. Psalm 37, Verse 1 bis 11, Sie können es hier vorne mitlesen oder auf den Infoblättern, die auf jeden zweiten Platz auch ausgeteilt waren, steht es ebenfalls drauf. Die Übersetzung Neues Leben gibt diesen Text folgendermaßen wieder. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird's richtig machen. Das war also dieser Vers, der von Luther entsprechend mit Befiehl deine Wege wiedergegeben wurde. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen, doch er wird nicht mehr da sein. Den Armen wird dann das Land gehören und es wird ihnen gut gehen und sie werden in Frieden leben. Soweit diese ersten 11 Verse, die gehen dann noch weiter. Sie können sie zu Hause dann lesen. Wir gehen diesen Versen mal anhand von 6 unterschiedlichen Schritten entlang. Der erste Schritt soll heißen, dem allmächtigen Gott vertrauen. Bei Paul Gerhard war es dieses tiefe Leid, das sein ganzes Leben gekennzeichnet hat, das ihn zu diesem Lied auch bewegt hat. Bei David hier in diesem Psalm war es mehr das Unrecht, dem er ständig gegenüber konfrontiert war. Es wurde ihm permanent Unrecht mitgespielt. Er wurde Unrecht behandelt. Und das ist ein sehr großes Problem, das auch wir in unserer heutigen Zeit durchaus sehr gut nachvollziehen können, das Unrecht in dieser Welt. Wie passt das denn zusammen? Einerseits steht Gott für Gerechtigkeit. Er ist Gerechtigkeit in Person. Er liebt Gerechtigkeit und möchte, dass sie sich ausbreitet in dieser Welt. Aber andererseits ist das Unrecht in dieser Welt ebenso Realität. Das gehört dazu. Wir können es nicht leugnen. Wir sind jeden Tag damit konfrontiert. Allein schon, wenn wir die Zeitungen aufschlagen oder die Medien im Fernsehen meinetwegen anschauen. Ungerechtigkeit ist hier an der Tagesordnung. Auch den gläubigen Menschen begegnet dieses Unrecht. Aber heißt das nun, da kann sich Gott nicht durchsetzen? Gottes Macht sind Grenzen gesetzt. Ist Gott hilflos oder ohnmächtig gegenüber dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt? Oder ist es Gott am Ende sogar egal? Will er am Ende gar nicht mehr? Wie kann Gott es zulassen? Also das sind die Fragen, die uns jeden Tag fast begegnen. Aber sowohl David als auch Paul Gerhard im 17. Jahrhundert fangen hier nicht an, angesichts von diesen enormen Spannungen theologisch zu argumentieren oder Gott aus der Patsche zu helfen mit klugen Argumenten. Sie verstricken sich jetzt nicht in irgendwelche Theorien oder Mutmaßungen, die versuchen, irgendwie das Unerklärliche noch zu erhellen. Sie sagen ganz einfach beide schlicht, befiehl dem Herrn deine Wege.
Das ist für sie die Antwort drauf. Also keine Erklärung, keine verstandesmäßige, nachvollziehbar werdende Theorie, sondern befiehl dem Herrn deine Wege. Im Unrecht und in dem ganzen Leid, was hier vorkommt, hilft es einfach nur, sich Gott anzuvertrauen. Lass dich darauf ein, dass Gott schon weiß, was er tut, auch wenn es sich unserer Logik und unserem Gerechtigkeitsempfinden völlig entzieht. Es ist ein Entschluss, der hier erforderlich wird. So wie es in dieser neueren Übersetzung wiedergegeben wird, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Wer hat das Kommando? Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Das ist die Antwort auf die Frage, warum greift Gott nicht ein? Glaube ich es, dass dieser Gott auch meine Sache zu einem guten Ergebnis bringen wird? Paul Gerhardt ist sich dessen völlig sicher. Er sagt hier, Gott lenkt die Wolken. Er bewegt die Luft und die Winde dorthin, wo er sie haben möchte. Und sie können sich seinem Einfluss nicht entziehen. Er wird auch für meine Zukunft Wege finden, wo ich sicher gehen kann. Das verspricht er. Sich selber Sorgen zu machen, sich zu grämen, wie Paul Gerhardt es formuliert, das hilft mir nicht. Ich komme durch Sorgen und durch Ärgern, durch das Entrüsten der Ungerechtigkeit gegenüber keinen Schritt voran. Aber auf diese vertrauensvollen Gebete wird Gott entsprechend eingehen. Das hat er versprochen. Wir singen die nächsten beiden Strophen und versuchen uns so dem Lied ein bisschen entlang zu tasten. Sie können sie vorne mitlesen dann, brauchen Sie nichts aufschlagen. Sie haben es vielleicht bemerkt, dass sich in diesen beiden Strophen die Anrede des Liedes verändert hat. In den ersten beiden Strophen und auch in den folgenden sind die Menschen angesprochen. Befiehl du, lieber Zuhörer, lieber Sänger, deine Wege dem Herrn. Hier in diesen beiden Strophen ist auf einmal Gott der Angesprochene. Deine ewige Treue und Gnade. Du hast Wege aller Wegen. Paul Gerhardt stimmt hier einen Lobpreis an. Er richtet sich mit seinen Worten an Gott direkt. Er will wegblicken von sich und von dem, was er an Dunkelheit und an Leid und Unrecht, Not jeden Tag vor sich hat. Er will nicht mehr das sehen, das wohl Realität darstellt, aber er will das andere wahrnehmen. Das, was Gott ist. Und angesichts dieser starken Eigenschaften Gottes ist es unvorstellbar, dass Gott nicht auch mit dieser persönlichen Not eines Paul Gerhardt fertig werden wird. Gott ist tatsächlich die Majestät. Und da verändert sich für den Paul Gerhardt auf einmal unwahrscheinlich viel, wenn er Gott sieht. Da kommt auf einmal ein ganz anderes Gewicht in sein Leben hinein. In den ersten beiden Strophen wird uns der allmächtige Gott vor Augen geführt. Ja, der sogar Naturgewalten beeinflusst. In diesen Strophen 3 und 4 begegnet uns Gott als der fürsorgliche und liebevolle Vater. Eine ganz persönliche Pointierung wird hier vorgenommen. Gott sorgt sich voller Gnade und Treue um seine Kinder und kümmert sich um sie. Er ist und bleibt dabei der starke Held, derjenige, der alles hinkriegt, dem sich niemand den Weg stellen kann. Aber gleichzeitig hat er ein Herz für jeden einzelnen seiner Kinder. Er hat Wege, wo wir nur Probleme sehen. Er hat Mittel, wo wir nur begrenzt oder mittellos ohnmächtig daneben stehen und nicht mehr weiter können. Und gleichzeitig hat er dieses Herz für jeden einzelnen von uns, weil er sich uns gegenüber verbunden sieht. Er garantiert, das zu verwirklichen, was uns ersprießlich ist. Dieses Wort musste ich jetzt selber nachschlagen. Aus dem 17. Jahrhundert war nicht mein Standardvokabular. Aber dieses Wort heißt ersprießlich. Es bringt uns Nutzen. Es verschafft uns einen entscheidenden Vorteil, einen Vorsprung. Es ist günstig, was Gott tut für unsere weitere Entwicklung. Das verspricht Gott. Das garantiert er sogar. Wir singen die nächsten Strophen. Aller Teufel, die am Werk sind, trotz aller Widerstände, die sich einem gläubigen Menschen entgegenstellen, die versuchen, Gott selber aufzuhalten. Gott wird keinen Meter zurückweichen. Es gibt für Gott keine Sachzwänge. Sein absolutes Ziel, das Beste, die Rettung der Menschen zu erreichen, die Gott zwingen würden, irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Ja, wenn das Optimum nicht herauszuholen ist, dann wenigstens 70%. Und es ist immer noch gut genug. Ja, wir würden ja zum Beispiel sagen, es ist zwar nicht ganz ideal, die ideale Lösung für dich, aber unter diesen Umständen ist es auch nicht ganz schlecht, in diese Richtung vorzugehen. Du kannst immer noch sehr gut damit leben. Das gibt's bei Gott nicht. Gott ist 100%. Was Gott sich zum Ziel gesetzt hat, das verfolgt er konsequent, bis er es schließlich auch zu 100% erreicht hat. Nämlich für seine Leute nur das Beste. Damit sind auch dem Leid und dem Unrecht, dem Menschen ausgesetzt sind, deutliche Grenzen gesetzt. Gott wird aus diesen schweren Tagen herausführen. Er lässt keinen einfach nur sitzen, wenn es ihm schlecht geht, sondern wird rettend und helfend einschreiten. Die ganze Biografie von Jesus spricht genau diese Sprache, unterstreicht diese Haltung, die Gott an den Tag legt. Wie Jesus sich investiert hat, vom ersten bis zum letzten Tag, um Menschen zu retten. Helfen, da zu sein. Und er lässt sich von keinem irgendwie drausbringen. Ob es von seinen Gegnern war oder von den Freunden, wie ein Petrus war, die andere Vorschläge hatten. Jesus geht konsequent Tag für Tag diesen Weg. Bis zu diesem Ziel. Es ist vollbracht. Ich bin genau da rausgekommen, wo ich sein wollte. Menschen zu retten. In Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu bringen. Das war mein Ziel. Und ich habe es nicht nur zu 80%, ich habe 100% dessen gekriegt, was ich mir vorgenommen habe. Gott wird nicht zurückgehen. Wir singen die nächsten Strophen. sicher kennt Paul Gerhardt auch diese Gefühle, die er hier zum Ausdruck bringt. Das Herz betrübt und traurig und man wird bekümmert. Ja, diese Phasen der Resignation angesichts dieses Leides, der Noten, der Ungerechtigkeit. Auch weiß Paul Gerhardt, dass diese Situationen sehr stark sich negativ auf das Gefühl legen können. Vor allem dieses Gefühl des Selbstmitleids beeinträchtigt ja nicht nur das Vertrauen in Gott, sondern raubt sich selber persönlich und der ganzen Umwelt, den Mitmenschen, ein riesiges Stück an Lebensqualität. Und so ist unwahrscheinlich hilfreich, dass Paul Gerhardt angesichts des Selbstmitleids, was im Menschen immer wieder vorkommt, auch eine Lösung anbietet. Ganz bewusst, so sagt er, sollen wir uns von diesem Selbstmitleid trennen. Gerade wenn die Sorgen jeden Tag vor Augen stehen. Sie kennen vielleicht dieses Lied von Jürgen von der Lippe. Guten Morgen, liebe Sorgen. Paul Gerhardt sagt nicht guten Morgen. Nein, den Sorgen gib gute Nacht. So sagt er, auf, gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. So fängt der Tag des Christen an. Gute Nacht, Sorgen. Das ist seine Haltung. Sorgen verabschieden, bewusst vom Selbstmitleid, was morgens schon entstehen möchte, beim Aufstehen trennen. Gute Nacht, liebe Sorgen. Für euch war es genug heute. Es reicht, Feierabend. Ihr habt keinen Platz mehr. Das mag vielleicht ein bisschen weltfremd klingen. Ja, als ob wir die Augen verschließen würden vor all dem Leid dieser Welt, so wie ein Realitätsverlust. Aber bei genauerem Hinsehen ist gerade das Gegenteil der Fall. Wir nehmen eine größere Realität, nämlich die Macht und die Anwesenheit Gottes in unser Leben hinein, der alles lenken kann. Und diese Macht Gottes bekommt Einfluss auf unseren Alltag von morgens an. Im Vers 4 dieses Psalmes schreibt David, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Der Ausblick nach vorne, Gott ist jederzeit Herr der Lage. So wie eine Nachtigall bereits den neuen Tag begrüßt, wenn es draußen noch dunkel ist, so kann der Mensch Gottes Eingreifen begrüßen, wenn es noch nicht zu sehen ist. Aber dass er handeln wird, steht außer Frage. Genauso verhält es sich auch, wenn Menschen uns Unrecht zufügen. Da hilft es uns nicht weiter, wird wiederholt hier in dem Psalm erwähnt, wenn wir uns ärgern darüber. David sagt, ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Sie sind nur ein Teil der Wirklichkeit. Sicher stehen im Moment diese Menschen im Vordergrund. Die setzen uns ja auch zu und wir sind mit denen konfrontiert. Aber für Gott sind diese Menschen und diese Einflüsse nicht mehr als ein Kasperletheater. Ja, wie sehr kann so ein Krokodil die Kinder erschrecken? Die kriegen Angst, Hilfe, jetzt wird's ganz schwierig. Aber bereits nach Ende der Vorstellung ist jedem Kind klar, so richtig Biss hat dieses Krokodil nicht.
Vielleicht hilft Ihnen diese Vorstellung auch für die Menschen, die Ihnen so Unrecht tun. Kasperletheater, grünes Krokodil. Sieht zwar aus wie Ihr Chef. Oder Ihre Arbeitskollegen oder Familienangehörige. Oder Lehrer oder Schüler, egal wie auch immer. Aber im Prinzip nur grünes Krokodil, oder? Ohne Biss. Gott gewinnt. Er hat's im Griff. Das sind Schritte aus dem Selbstmitleid heraus. Die wahren Größenverhältnisse werden hier wieder zurechtgerückt. Gott steht hier drüber. Die nächsten beiden Strophen bitte. sicher, die Zeitfolge legt Gott selber fest. Er weiß, wann es am besten ist einzugreifen. Und da gibt es durchaus Situationen, Zeitspannen, in denen wir uns vergeblich danach sehnen, dass Gott sofort, und zwar jetzt, augenblicklich, seine Macht demonstriert. Da kommt nicht immer gleich in dem entsprechenden Moment diese Lösung für mein Problem oder dieser Trost in dem Leid oder die Vergeltung für die Ungerechtigkeit, die mir zugefügt wird. Manches mutet uns Gott zu, auszuhalten, bis dieser Zeitpunkt da ist. Manches muss als Last getragen werden, bis sie uns von den Schultern genommen ist. Auch für die Christen ist das Leben kein Ponyhof. Da gilt es, diese Fragen auszuhalten, eine Spanne auszuhalten, die Fragen, wo ist nun dein Gott? Ich sehe gar nichts von diesem Einfluss. Warum hilft er dir jetzt nicht sofort? Warum hat er das nicht verhindert? Und da kostet es sehr, sehr viel Mut, trotz dieser Zweifel, die in einem selber entstehen können, die von außen noch herangetragen werden, trotzdem an Gott festzuhalten, zu vertrauen, eben treu zu bleiben und auf sein Eingreifen, seinen Zeitpunkt zu warten. Wer wartet schon gern? David sagt im 7. Vers seines Psalms, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Er wird eingreifen, aber manches Mal muss man lange darauf hoffen, dass es dann entsprechend eintritt. Weil keiner gerne wartet in einer ungewissen Situation. Ich weiß nicht, warum Paul Gerhard in dieser 10. Strophe vom Entbinden schreibt. Ich will es auch nicht überinterpretieren, diese Entbindung. Aber er sagt ja, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst. Das ist doch tatsächlich eine gute Erwartung. Wenn damit zu rechnen ist, dass nach einem Dreivierteljahr der Schwangerschaft ein Baby entbunden wird. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, eine Schwangerschaft ist schon sehr, sehr beschwerlich. Also da hat es wirklich mühevollste Tage darunter. Aber man lässt sich das doch leichter ertragen, wenn man weiß, der Tag der Entbindung kommt. Und diese Freude auf das Baby lässt doch manches Beschwerliche gerade der letzten Schwangerschaftswochen doch deutlich besser ertragen. Gott wird entbinden. Und zu einem Zeitpunkt, wenn wir vielleicht schon gar nicht mehr damit rechnen. Aber der Zeitpunkt, der genau der richtige ist. Sein Zeitpunkt. Wir singen die letzten beiden Strophen. Werden tatsächlich alle nur staunen können, wenn uns Gott mal einen Einblick gibt, was er aus dem erlebten Leid und dem zugefügten Unrecht alles Gutes getan hat. Wir werden einmal nur staunen können. Wir werden uns im Himmel bei ihm sogar dafür bedanken können, was er uns getan hat.
von Dankgeschrei, schreibt Paul Gerhardt in diesem Lied sogar. Es ist bestimmt keine theologische Legitimation, aber Paul Gerhardt ist bestimmt ein Fürsprecher von mancher moderner Musikrichtung, wenn er von Dankgeschrei her schreibt. Es gibt einen Ausdruck eines grenzenlosen Jubels, der nicht unbedingt melodisch sein muss, will er hier sagen, ja. Ein Jubel, der aus dem Menschen einfach herausbricht, der sich nicht mehr halten kann, der quasi explodiert angesichts dieser Lösung, die Gott geschenkt hat. Man mag es nur als Schreien kennzeichnen, aber es drückt aus, jawohl Gott, du hast es gemacht, du hast mein Leben ans Ziel gebracht. Wir können nur noch jubeln, dass du dich und wie du dich auch angesichts dieser großen Not durchgesetzt hast. Selbst wenn im Moment noch diese innige Bitte vorherrscht, mach End mit uns, mit dieser Not, ich halte es hier nicht mehr aus. Diese Not ist Realität und Gott soll der Ungerechtigkeit gegenüber einschreiten. Das herrscht vor, aber Gott wird sich durchsetzen. Und er wird unsere Wege zu einem guten Ziel führen. Das hat Paul Gerhardt erlebt. Davon hat David gesprochen und wir werden in dieser Weise keine Ausnahme darstellen. Ich möchte am Ende einfach mal ganz persönlich werden. Jeder hat hier die ganz persönliche Not vor Augen. Und die kann in völlig unterschiedlichsten Situationen begründet sein. Jeder hat Ungerechtigkeiten vor Augen, die das Leben richtig schwer machen, zäh an manchen Punkten. Kein einziger hier in diesem Raum ist jemals von Leid verschont worden oder wird zukünftig vom Leid verschont. Das ist ein Thema, was jeden Einzelnen angeht. Und jeder Einzelne von uns hier erlebt Gottes Eingreifen auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise. Aber ich möchte Sie sehr ermutigen, an diesem Gott festzuhalten, dass dieses Leid nicht dazu beiträgt, dass diese Lebensqualität, diese Güte Gottes verdunkelt wird, sondern dieser Entschluss, Gott, ich möchte dich in meinem Leben als Führung haben. Ich möchte dir das Kommando überlassen, dass es alles überlagern kann. Sie alle sind herzlich eingeladen, mit all der Not, mit dem ganzen Paket des Leides, was zu tragen ist. Zum Beispiel nur als Einladung, nach dem Gottesdienst einfach nach vorne zu kommen. Wenn die meisten Leute rausgehen, sind hier vorne Mitarbeiter der Praise Station, die gerade warten, um mit ihnen und für sie zu beten. Wenn ihr Glaube schon nicht mehr ausreicht, dass es gut werden wird, hier sind Mitarbeiter, die ihnen Mut zusprechen und die ihre Anliegen, die sie nur kurz zu skizzieren brauchen, vor Gott bringen und sagen, das ist das, was an Not und an Ungerechtigkeit bei ihnen und euch gerade vorkommt. Jesus, lass deinen Triumph deutlich werden, deine Macht, deinen guten Einfluss. Jesus, du siehst die Nacht, aber hilf du wieder als Nachtigall, in der Dunkelheit zu singen, weil du den Morgen schenken wirst. Das sind Leute, die mit ihnen gemeinsam und für sie ihre Wege, so wie es David und Paul Gerhardt geschrieben haben, Gott anbefehlen können. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Das werden sie tun. Sie sind herzlich eingeladen, am Ende des Gottesdienstes nach dem Segen einfach nach vorne zu kommen, sind genügend Mitarbeiter da und es wird in größter Diskretion auch behandelt werden. Aber es soll kein einziger hier diesen Saal verlassen müssen, der mit seinem ganzen Paket an Not und Ungerechtigkeit wieder nach Hause gehen muss, ohne mit diesem lebendigen Gott Berührung zu haben, der sagt, ich kümmere mich drum. Deinen Schmerzen, deinen Sorgen, gute Nacht. Lass es bei mir. Ich möchte mich persönlich darum kümmern. Ich möchte mit Gebet abschließen und dann die Einladung steht, nach dem letzten Lied, nach dem Segen nach vorne zu kommen. Jesus, vielen Dank dafür, dass du retten möchtest und helfen möchtest, auch angesichts der geballten Not und Ungerechtigkeit, die jeden Einzelnen von uns hier in einem ganz individuellen Maß vor Augen steht. Vielen Dank dafür, dass du für jede Situation Macht hast, Einfluss, um sie geltend zu machen, auch in unserem Leben. Und manche sind resigniert hier, weil sie schon zu lange mit diesen Problemen zu kämpfen haben und diese Ungerechtigkeit sich schon über Jahrzehnte meinetwegen hinzieht, ohne dass sich daran irgendwas tut. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du jedem Einzelnen von uns hier diese Unterstützung in einer Weise zusicherst, zusagst, dass sie ankommt, die Herzen erreicht und jeder Einzelne ermutigt wird, die ganz persönlichen Wege dir anzuvertrauen, weil du es wohlmachen wirst, fehlerlos, zu 100%. Gib du deine Ermutigung dazu und lass uns alle darüber staunen, was deine Allmacht und deine unendliche Güte auch mit unserem Leben anfangen konnte. Amen.